Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
Herzlich willkommen zum Zeus Podcast Roundtable Osteuropa. Wir haben heute den 22. März. Der 22. März ist der Weltwassertag. Dieser Tag wurde 1993 von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen, um die globale Bedeutung von Wasser als fundamentaler Lebensgrundlage sowie als limitierte Ressource hervorzuheben. Vor dem Hintergrund von Bevölkerungswachstum, veränderten Konsum- und Produktionsmustern sowie des Klimawandels verschärfen sich weltweit Probleme der Wasserverfügbarkeit und der Wasserqualität. Derzeit sind 25 Staaten, in denen rund ein Viertel der Weltbevölkerung lebt, jährlich einem extrem hohen Wasserstress ausgesetzt. Schätzungen zufolge erleben etwa 4 Milliarden Menschen zumindest zeitweise schwere Wasserknappheit. Vor diesem Hintergrund soll der Weltwassertag auf das Nachhaltigkeitsziel Nummer 6 der Agenda 2030 verweisen. Die sollen die Verfügbarkeit und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitätsversorgung für alle gewährleisten, so die Vereinten Nationen. Die thematische Ausrichtung des Weltwassertages, das diesjährige Motto heißt Water and Gender. Und der Slogan dazu ist Where Water Flows, Equality Grows. Der Weltwassertag in diesem Jahr lenkt die Aufmerksamkeit auf die Wechselwirkungen zwischen Wasserknappheit und Geschlechterungleichheit. Obwohl Frauen weltweit maßgeblich in die Wasserbeschaffung und Wassernutzung eingebunden sind, sind sie in Entscheidungsprozessen häufig unterrepräsentiert. Und sie sind von den Folgen von Wasserstress überproportional betroffen. Der aktuelle Weltwassertag zielt daher darauf ab, die Rolle von Frauen in der nachhaltigen und gerechten Gestaltung von Wasserversorgungssystemen zu stärken. Eine Region, in der der Wasserstress, aber auch die Wasserkonkurrenz und die Wasserabhängigkeit besonders hoch ist, ist Zentralasien. Mit Zentralasien meinen wir heute die Republiken oder die Länder Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan, die 1991 ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erklärt haben. Ich sitze heute hier im Zeus mit meinen beiden Kolleginnen Nafisa Mirzojamsetzoda und Beate Eschment. Wir drei kennen uns schon einige Jahre, da wir alle drei im Projekt ConCoop zusammenarbeiten. ConCoop steht für Konflikt und Kooperation im östlichen Europa und wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert. Mein Name ist Kerstin Bischel. Ich darf diesen Podcast heute moderieren und freue mich sehr, dass ihr dabei seid, um mit uns über Wasser und Zentralasien zu sprechen. Ich möchte meine beiden Gästinnen gerne erstmal vorstellen. Nafisa ist Doktorandin an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und an der Universität Fribourg in der Schweiz. Du schließt demnächst deine Doktorarbeit ab zu Umweltwandel und dem Management von natürlichen Ressourcen im Ferganatal in Zentralasien. Dementsprechend gehören zu deinen Forschungsschwerpunkten Wassersicherheit und Umweltwandel, die nachhaltige Nutzung von Grundwasser sowie Postsozialismus und Postkolonialismus in Zentralasien. Und du hast auch schon in verschiedenen Formaten dazu publiziert, zum Beispiel in einem Zeus Spotlight. Und im Rahmen des Kulturweitprogramms der Deutschen UNESCO-Kommission bist du Moderatorin für globale Bürgerbildung. Auf meiner anderen Seite sitzt Dr. Beate Eschment. Du bist seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin und Zentralasien-Expertin hier am Zeus. Du hast 1992 promoviert in russischer Geschichte an der Universität Hannover mit einer Arbeit zum russischen Zarenreich im ausgehenden 19. Jahrhundert. Seitdem konzentrierst du dich in deiner Forschung aber auf die zeitgenössische Entwicklung in Zentralasien mit Schwerpunkt Kasachstan. Zu deinen Schwerpunkten gehören neben den zwischennationalen Beziehungen und der Nationalitätenpolitik auch die globale Perzeption Zentralasiens und du hast zu diesen Themen breit publiziert. Und du warst vor deiner Tätigkeit am Zeus an verschiedenen wissenschaftlichen Institutionen in Deutschland und in Zentralasien tätig und hast auch die Zentralasien-Analysen von 2008 bis 2019 herausgegeben. Für alle unsere Hörerinnen, die sich für diese Publikationen, Interviews, Spotlights und andere Formate interessieren, verweise ich gerne auf unsere Shownotes. Dort finden Sie alle Informationen, sowohl weiterführende Publikationen, aber auch zu unserem Projekt und auch alle Quellen für das, was wir heute besprechen. Meine erste Frage zielt auf den Hintergrund unseres heutigen Themas ab. Beate, wenn man sich die groben Entwicklungslinien mit Blick auf die Mensch-Wasser-Beziehungen in Zentralasien anschaut, was ist wichtig, worauf müssen wir achten?
Nun, ich beginnen möchte ich meine Antwort auf diese Frage mit einem Ausflug in die Geografie, die einfach die absolute Voraussetzung für das Verständnis der Wasserprobleme und Erscheinungen in Zentralasien ist. Es gibt in dem Raum Zentralasien im Südosten eine Hochgebirgsregion mit sehr hohen Bergen, in denen heute die Staaten Kirgisistan und Tadschikistan liegen, in denen es sehr viel Wasser gibt, wie gewöhnlich im Hochgebirge. Dieses Wasser sammelt sich über mehrere Flüsse dann in ganz großen Strömen und die fließen in die riesigen trockenen Steppen- und Wüstenregionen Zentralasiens, heute eben die Staaten Usbekistan, Kasachstan, Turkmenistan, wo durch das Wasser dieser Ströme, das heißt Bewässerung, seit Tausenden von Jahren Landwirtschaft möglich ist. Wenn wir jetzt einen Sprung machen von den Tausenden von Jahren ins Zarenreich, so ist es so, dass diese Region im Laufe des 19. Jahrhunderts vom Russischen Reich erobert wurde und von den Russen dann dort der Baumwollanbau eingeführt wurde, weil der nämlich unter anderem fürs Militär von großer Bedeutung war. Die Region war super dafür geeignet, weil Baumwolle Wärme braucht und weil nach damaliger Wahrnehmung ja unheimlich viel Wasser vorhanden waren. Die Ströme waren riesig und Baumwolle ist nun mal eine wasserintensive Pflanze. Das heißt, es wurden noch viel mehr Bewässerungskanäle gebaut. Diese Tendenz setzte sich dann fort, nachdem Zentralasien Teil der Sowjetunion geworden war. Der Baumwollanbau und die Bewässerung wurden ganz massiv ausgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sogar noch Reisanbau eingeführt und in den Bergen wurden riesige Stauseen gebaut und das Ganze ohne jede Rücksicht auf die Natur oder den Gedanken, dass man Wasser auch sparen könnte. Das Ergebnis war, dass immer weniger Wasser in den großen Strömen war, die in die Steppen und Wüsten geflossen sind und dieses Wasser natürlich auch ungleich verteilt war. Wenn es losfloss im Gebirge, war noch Wasser drin und je weiter es in die Wüsten und Steppen kam, desto weniger Wasser war da und desto weniger Wasser war eben auch für die Bewässerung da und zum Schluss war gar nichts mehr vorhanden und die Flüsse versandeten einfach. Das Ganze war halt eine Mischung aus Technik-Euphorie und dem Gedanken, Natur ist zum Nutzen des Menschen da, der auch bei uns ja schließlich vorhanden war, aber der in der Sowjetunion noch viel stärker ausgeprägt war.
Nafisa, wie ist die Situation heute?
Ja, wenn man die Mensch-Wasser-Beziehungen in Zentralasien, also nach dem Zerfall der Sowjetunion betrachtet, lassen sich mehrere zentrale Entwicklungslinien erkennen. Zunächst gibt es eine sehr hohe Wasserabhängigkeit, vor allem in der Landwirtschaft. So rund 90% des verfügbaren Wassers werden für Irrigation, also für Bewässerung benutzt, insbesondere für, also wie schon Beate gemeint hat, für wasserintensive Kulturen wie Baumwolle und Weizen. Aber gleichzeitig hat die Landwirtschaft in vielen Ländern der Region auch weiterhin einen hohen wirtschaftlichen Stellenwert. Also teilweise mit Anteilen von über 15% für das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Und dadurch entsteht ein strukturelles Spannungsfeld natürlich. Wasser wird einerseits für landwirtschaftliche Produktion benutzt, andererseits spielt es auch eine Rolle für Energieerzeugung. Und insbesondere also in den bergigen Oberliga-Staaten, also das sind also Upstream-Countries genannt, diejenigen, die primär geografisch auf dem Verlauf des Flusssystems also ganz oben positioniert sind. Und das sind Kirgisistan und Tadschikistan in diesem Fall und die stark auf Wasserkraft setzen. Und dieses Spannungsfeld zwischen Bewässerung und Energie prägt bis heute immer noch die wasserpolitischen Debatten in der Region. Dazu kommt noch der zweite Aspekt mit den Treibern der heutigen Wasserkrise. Hier überlagern sich mehrere Entwicklungslinien natürlich. Zu einem gibt es Klimawandel und die Unsicherheiten, die damit zusammenkommen, etwa durch Abschmelzen von Gletschern, veränderte Niederschlagsmuster, also Precipitation oder häufigere Dürreperioden. Und zum anderen trifft dieser ökologische Druck auch auf die institutionelle Fragmentierung. Also seit der Unabhängigkeit der zentralasiatischen Staaten, es gab früher dieses zentral gesteuerte sowjetische Wassersystem und jetzt nach der Unabhängigkeit wurde es auf mehrere Nationalstaaten verteilt und heutzutage haben sie natürlich eigene wirtschaftliche und politische Interessen. Und damit verbunden ist dieses sogenannte institutionelle Mismatch, also bis das auch heute spürbar ist. Also diese groß angelegten Bewässerungsinfrastrukturen, Kanäle, Pumpstationen, Reservoirs, sie wurden ja für das wirklich ein zentral angelegtes Agrarsystem mit großen staatlichen Betrieben gebaut. Aber heutzutage arbeiten ja viele Landwirte in kleineren, fragmentierteren, also Smallholder Farms, also kleinen Betrieben. Und die bestehenden technischen Systeme deshalb passen gar nicht zu den aktuellen Strukturen, die in der Landwirtschaft existieren. Es gibt noch der andere Punkt mit Water Governance. In vielen Ländern der Region ist Wassermanagement stark staatlich geprägt und lokale Nutzerinnen und Nutzer sind gar nicht oft gar nicht involviert in die Entscheidungsprozesse. Und dadurch entsteht häufig eine Lücke zwischen politischen Strategien und auch tatsächlichen Praktiken vor Ort. Und das heißt, also mit anderen Worten, Politik und Praxis von Water Management sprechen nicht immer dieselbe Sprache.
Hast du ein konkretes Beispiel, wo du, an dem du das institutionelle Mismatch sozusagen bottom-up schildern kannst?
Ja, also sehr anschauliches Beispiel für diese strukturellen Herausforderungen sieht man im Fergenertal, wo auch nämlich unser Forschungsprojekt basiert ist. Und das ist eine der am dichtesten besiedelten und intensiv bewässerten Regionen Zentralasiens und ist stark von großen Bewässerungssystemen abhängig und die größtenteils auch von der Sowjetunion stammen. Ein zentrales Problem besteht darin, dass die bestehende Infrastruktur ursprünglich ja, wie gesagt, für große staatliche Landwirtschaftsbetriebe konzipiert wurde. Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch, wie Menschen lokal auf die Wasserknappheit reagieren. Und in diesen Regionen greifen Bauern zunehmend auf Grundwasser, also wenn Wasserknappheit auch gibt und indem sie Brunnen bohren oder Pumpen installieren und wenn das Oberflächenwasser aus den Kanälen nicht ausreicht. Diese Nutzung von Grundwasser hat auch pragmatische Anpassungsstrategie, also um Unsicherheiten auszugleichen, aber gleichzeitig wirft es auch natürlich neue Fragen auf die Nachhaltigkeit, Regulierung und langfristige Wasserverfügbarkeit in der Region. Und genau diese Dynamiken interessieren uns auch in diesem Projekt im Konkop. Also wie Wasserknappheit und auch Grundwasser als eine Art unsichtbare oder ergänzende Ressource in der Region jetzt genutzt wird, wenn das formale Bewässerungssystem an seine Grenzen stößt und welche sozialen und institutionellen Prozesse sich dahinter verbergen. Im Fergenertal wird es natürlich deutlich, wie diese historische und institutionelle Strukturen und lokale Anpassungsstrategien zusammenwirken und warum diese Wasserfragen nicht nur technisch sind, sondern auch soziale und politische Herausforderungen darstellen.
Dankeschön. Beate, hast du ein konkretes Beispiel, an dem du das, was Nafisa und das, was du auch vorhin geschildert hast, konkret zeigen kannst?
Ich würde sagen, das, was ich jetzt gleich sagen werde, ist weniger ein Fallbeispiel als eher die Fortsetzung dessen, was ich vorhin ausgeführt habe über die Rolle der großen Flüsse und ihr Versanden. Ich hatte gesagt, dass in den großen Flüssen immer weniger Wasser ist und sie dann langsam einfach in der Steppe oder Wüste versandet sind. Und das Ganze führte zur Austrocknung des Aralsees, was ja sogar schon in der Sowjetzeit ziemlich viel Beachtung gefunden hat, auch in unseren Medien. Der Aralsee war einmal der viertgrößte Binnensee der Erde und hat ungefähr die Fläche von Bayern bedeckt. Heute gibt es nur noch mehrere voneinander abgegrenzte Teilseen und die insgesamt ungefähr 10% der Fläche bedecken, die es ursprünglich mal den Aralsee ausmachten. Und das Problem ist, dass diese riesigen freiliegenden ehemaligen Seeböden vielerlei giftige oder für Menschen als solches einfach nicht zuträgliche Stoffe enthalten. Und das sind sehr feinkörnige Angelegenheiten, die durch den Wind dann verstreut werden und sehr schädliche Wirkungen auf die Gesundheit von Menschen haben. Abgesehen davon hat natürlich die Austrocknung eines solch riesigen Sees auch nachhaltige Wirkungen auch auf das Klima. Und natürlich ist es eine ökonomische Katastrophe für die Menschen, die dort am Ufer gelebt haben. Das hat aber in der Sowjetzeit zu keinerlei Sparmaßnahmen oder so geführt, sondern man hatte eher die Idee, die großen Flüsse Sibiriens umzuleiten. Dann kam das Ende der Sowjetunion und damit hatten die neuen jungen Anliegerstaaten ein schweres Erbe bekommen. Und die Sache wurde auch komplizierter durch das Ende der Sowjetunion, weil nämlich die Reste des Aralsees nicht mehr zu einem Staat gehörten, sondern zu zwei Staaten, nämlich zu Kasachstan und Usbekistan. Also auch zwei Staaten sich hätten abstimmen müssen über die Maßnahmen, die zu ergreifen waren. Aber am Anfang hatten beide Staaten weder die finanziellen Ressourcen, um das zu tun, noch den politischen Willen, um sich wirklich abzustimmen. Und es hat halt auch viel Meinungsverschiedenheiten darüber gegeben, dass einer der beiden Staaten irgendwo Dämme gebaut hat, um das Wasser an einer Stelle zu besser zu konzentrieren zu können und der andere Staat sich dadurch aber bedroht fühlte und so weiter. Aber man hat es geschafft, in der Region gesamt mit auch den anderen Staaten, die ja eben auch Anlieger eigentlich des Problems sind, weil sie an den beiden großen Strömen waren, gemeinsam zwei große Organisationen zu schaffen, nämlich die internationale International Fund for the Saving of the Aral Sea und die International Commission for Water Coordination, die eben, wie der Name schon sagt, den Aralsee irgendwie retten sollten und das den Wasserfluss und die Bewässerungsdinge regeln sollten. Beide sind nicht wirklich erfolgreich, was man nicht unbedingt nur den Organisationen vorwerfen kann und genauso nicht nur den Staaten mit ihren Maßnahmen, sondern das Problem Aralsee ist eigentlich nicht mehr lösbar in der Form, dass man der Aralsee ist nicht mehr zu retten. Man kann nur versuchen, das zu stabilisieren, was noch da ist, etwas für die Gesundheit der Menschen zu tun und vor allem Wasser zu sparen. Und da sehe ich ein großes Problem in Zentralasien, dass unter anderem lange Zeit auch aus Geldmangel man zum Beispiel die Kanäle, die aus der Sowjetzeit noch vorhanden waren, die kleinen Bewässerungskanäle nicht mehr abgedichtet hat, also was das kostbare Wasser quasi versickert ist oder vor allem bei der extremen Hitze, die in der Region herrscht, die Kanäle nicht abgedeckt waren und von daher auch noch vieles von dem kostbaren Wasser verdunstet ist. Also in der Hinsicht schon allein könnte man viel sparen, natürlich aber auch im alltäglichen Umgang. Die Bevölkerung steigt, also steigt auch der Wasserbedarf etc. Ein großer Schritt nicht zur Rettung des Aralsees, aber zur Lösung des Wasserproblems in Zentralasien liegt meiner Meinung nach, dass man ja Landwirtschaft modernisiert, besser mit dem Wasser umgeht und so weiter.
Beate, du hast jetzt die internationalen Organisationen, die zwischenstaatlichen Organisationen eingebracht. Ich würde hier gerne nochmal zu einer Fließer schwenken mit dem Blick auf das Ferganatal, wo deine Forschung stattfindet. Welche Bedeutung haben internationale Organisationen? Stichwort auch Weltwassertag, der von der UN ins Leben gerufen wurde. Welche Bedeutung haben die bei deinem Thema oder bei deiner Region?
Ja, tatsächlich, wenn man sich über Wasserpolitik in Zentralasien auseinandersetzt, dann kommen auch viele, also neben lokalen Akteuren auch viele internationale Akteure. Und vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit im Wassersektor haben sie eine große Rolle. Und es gibt ja viele Herausforderungen hier, etwa grenzüberschreitende Flüsse oder der Einfluss des Klimawandels, die lassen sich natürlich nicht von einzelnen Staaten lösen. Und deshalb haben sich auch viele internationale Partner in der Region engagiert. Und ich war ja vor ein paar Jahren, also seit einigen Jahren schon in der Feldforschung und da vor allem in Tadschikistan und Usbekistan. Und in diesen Ländern sind also Schweizer Initiative, also SDC, Swiss Development Cooperation, also auch deutsche Entwicklungsorganisationen wie GIZ. Und Helvetas, auch eine schweizerische Aktet, französische Organisation tätig. Und also es gibt zum Beispiel diese Schweizer Initiative Blue Peace in Central Asia. Sie versuchen, Wasser als Plattform für regionale Zusammenarbeit zu nutzen und der Fokus ist vor allem auf Wasserdiplomatie. Und hier geht es darum, Dialogformate zwischen den zentralasiatischen Staaten zu schaffen und auch Vertrauen im Umgang mit Wasserressourcen aufzubauen. Also mit Helvetas hatte ich mehrere Interviews und sie arbeiten vor allem auf der lokalen Ebene, also weshalb auch ich sehr dankbar bin für deren Unterstützung. Dort geht es vor allem um praktische Fragen, also effiziente Bewässerungssysteme, Arbeit mit Bauern, also mit Farmers, Trinkwasserversorgung und Stärkung lokaler Wasserverbände, also die heißen Water Use Associations, vielleicht ist dieser bekannt für die meisten. Wie ich schon auch gemeint habe, Deutschland ist auch stark engagiert in der Region mit den GIZ-Projekten und diese konzentrieren sich vor allem auf institutionelle Reformen und Water Governance und zum Beispiel dieses integrierte Wasserressourcenmanagement, das auch in mehreren Ländern also der Welt existiert und es wird hier schon auch seit einigen Jahren betrieben, also mit unterschiedlichen Projekten und also bessere Datensysteme und Kooperation zwischen Ministerien, Wissenschaft und Wasserbehörden. Also hier lässt sich natürlich erkennen, diese Arbeitsteilung zwischen internationalen Organisationen, einige also fokussieren ja vor allem auf regionale Kooperation, auf Diplomatie und Wasserverteilung, die anderen auf institutionelle Ebene und die prägen natürlich aber alle auch, wie das ganze Wassersystem und Wasserpraxis in Zentralasien funktioniert.
Und sie prägen unseren Blick auf Zentralasien. Für viele Personen, für viele Hörerinnen ist vielleicht Zentralasien Wasserproblematik sehr präsent im Kopf. Beate, du forschst zur Perzeption von Zentralasien. Wie siehst du das?
Ja, ich habe ja vorhin schon über den Aralsee geredet und ich denke, der Aralsee war sogar schon in der Sowjetzeit, als man ja über Zentralasien in Deutschland so gut wie gar nichts wusste, war der Aralsee schon bei vielen Menschen im Kopf und war in vielen Medien vertreten. Und dieses Problem hat mit dazu beigetragen, dass die ganze Region so ein bisschen als Katastrophenregion wahrgenommen wurde, also auch in anderer Hinsicht, also auch, man sagte ja auch, der Islam und die vielen Nationalitäten und alles Mögliche war, galt als gefährlich in Zentralasien, aber der Aralsee als eben Katastrophengebiet sozusagen, denke ich, war schon auch mitprägend. Er hat dann am Anfang nach der Unabhängigkeit ein bisschen davon profitiert, weil sich die internationale Aufmerksamkeit von Entwicklungshilfeorganisationen und so weiter tatsächlich erstmal auf den Aralsee konzentriert hat und erst danach sich dann langsam auf viele andere Hotspots in Zentralasien verteilt hat. Über diese Organisation möchte ich jetzt gerade gar überhaupt nichts sagen, weil da alleine die aufzuzählen würde die Sendezeit sprengen. Ich würde nur gerne, nachdem ich vorhin noch darauf hingewiesen habe, dass Usbekistan und Kasachstan ja nicht ganz einig sind in ihrem Vorgehen am Aralsee, nochmal darauf hinweisen wollen, dass das nicht typisch zentralasiatisch ist. Also Auseinandersetzung um Wasser und um die Nutzung von Flüssen oder die Nutzung von Bodenschätzen, die am Meeresboden sind, selbst Angelrechte oder ökologische Fragen sind überall auf der Welt und auch innerhalb der EU zum Beispiel durchaus umstritten. Und es gibt ja gut wie keine großen Flüsse zum Beispiel, die nur durch einen Staat fließen. Also es ist ein Problem, das überall auf der Welt besteht. Wenn man Deutschland betrachtet, gibt es nach meiner Zählung 4 große Ströme. Von denen ist die Weser der einzige Strom, der wirklich nur durch Deutschland fließt, sowohl Rhein, Donau als auch Elbe. Man könnte Oder noch mitzählen, fließen durch mehrere Staaten. Und wir alle können uns daran erinnern, dass es Konflikte mit Polen gab, wegen Umweltverschmutzung zum Beispiel. Der Rhein wird heutzutage als Musterbeispiel für Aushandlungsprozesse gehandelt, aber auch da hat es extreme Probleme gegeben. Also mein Anliegen, weil du gerade was von der Perzeptionsgeschichte gesagt hast, hier ist auch zu sagen, in Zentralasien besteht viel mehr Wasserknappheit als bei uns, jedenfalls als bei uns bis jetzt, aber die sind nicht irgendwie anders oder besonders.
Mhm. Genau, Beate, du hast gerade den Punkt nochmal gemacht, dass Wasser Kooperationen als auch Konflikt hervorrufen kann, Thema Wasserknappheit. Wenn wir jetzt nochmal doch zurück auf Zentralasien schauen, vielleicht auch mit einem vorsichtigen Blick in Richtung Zukunft gesprochen, wo sind eurer Meinung nach die größten Potenziale für Konflikt, aber auch für Kooperation in der Region und welche weiteren Faktoren sind relevant? Nafisa, du vielleicht zuerst.
Ja, ich denke, wenn man über Wasser in Zentralasien spricht, geht es vor allem um Konflikte, also um Wasserknappheit. Aber in meiner eigenen Forschung versuche ich allerdings darüber nachzudenken, dass nicht allein die Wassermenge über Konflikt oder Kooperation entscheidet. Also viel wichtiger sind die systemischen Faktoren und Interaktionen zwischen Institutionen, Infrastruktur und auch informellen Praktiken, Machtverhältnissen. Mit anderen Worten möchte ich sagen, Wasserknappheit kann Spannungen verstärken, natürlich. Aber ob daraus Konflikte oder Kooperation möglich wird, hängt stark davon ab, wie Wasser politisch und auch institutionell organisiert ist und wie es in jeweiligem Fall verhandelt wird. Und gleichzeitig zeigt die Forschung und auch viele Gespräche mit Kolleginnen, wie auch zuletzt bei unserer CONCOP-Konferenz, dass Konflikt und Kooperation in der Region eigentlich immer gleichzeitig existieren. Und das war in der Vergangenheit und wahrscheinlich wird es auch in der Zukunft so bleiben. Aber trotz aller Herausforderungen gibt es auch diese vorsichtigen Ansätze für neuere Formen der Zusammenarbeit. Wasser kann durchaus ein Konfliktfaktor sein. Etwa wenn es saisonale Wasserfreigaben oder Staudammprojekte geht. Aber gleichzeitig, also in den letzten Jahren gab es auch viele bilaterale Abkommen zwischen den zentralasiatischen Staaten, die auch also eine neue Form von Regionalismus schaffen. Aber natürlich gibt es auch mehrere Entwicklungen, die in den kommenden Jahren neue Risiken mit sich bringen. Und es geht darum vor allem um Afghanistan und Kosh-Tepe-Kanal, das auch auf dem Amu-Darya-System gebaut wird. Und die zentralasiatischen Staaten sind da ziemlich pragmatisch, also heutzutage schon viel pragmatischer im Umgang mit Afghanistan, aber gleichzeitig bleibt es offen, wie sich dieses Projekt langfristig auf die Wasserknappheit oder Wasserverfügbarkeit auswirken wird. Und die möglichen Wasserverluste oder Abflussmengen sind wirklich sehr schwierig abzuschätzen, also nur mit Projektionen möglich. Und wie bereits auch schon wir angesprochen haben, Klimawandel ist ein großer Faktor und mit Verlust von Wasser, also mit bis zu 25-30% der Gletschermasse geht Wasser verloren. Und häufig wird argumentiert, dass auch die dadurch die zunehmende Wasserknappheit automatisch zu Konflikten führen könnte. Aber vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die Stärkung lokaler Institutionen oder lokalen Stakeholders wichtig ist. Und das wird auch in Agenda 2030 der Vereinten Nationen auch angesprochen, was wir, also der Grund, warum wir hier auch uns versammelt haben. Und ja, insbesondere mit diesem SDG 6 Clean Water and Sanitation und auch dessen Ziel 6b, also das ist, was wir eigentlich in unserem Projekt machen, Unterstützung und Stärkung der lokalen Gemeinschaften im Wassermanagement. Ja, vielleicht in diesem Zusammenhang ist auch institutionelle Koordination in Zentralasien noch nicht so stark, also Zusammenarbeit zwischen der Politik und lokalen Akteuren, aber auch mit wissenschaftlichen Institutionen auch zu stärken, damit auch die Forschung politische Entscheidungen informiert und dass die lokale Stakeholders, also lokale Wassernutzerinnen auch involviert sind in den Entscheidungsprozessen.
Wie siehst du das, Beate?
Ja, im Grunde genommen ganz ähnlich wie Nafisa. Die Konflikt und Kooperation gibt es in der Regel gleichzeitig. Man kann auch sagen, Wasser verbindet. Also diese Wahrnehmung Zentralasien und Wasserkonflikte, das war vor allem in den 90er Jahren sehr en vogue in der internationalen Gemeinschaft, aber auch in der Forschung. Da nahm man einfach an, da ist wenig Wasser, also kämpfen sie um das Wasser. Und das Ganze wurde befeuert dadurch, dass der damalige usbekische Präsident tatsächlich von Wasserkriegen geredet hat, die in der Zukunft stattfinden. Tatsächlich wären aber die Menschen in Zentralasien entlang der großen Flüsse ja nahezu verhungert, wenn es denen nicht gelungen wäre, vor Ort tatsächlich die Wasserfragen zu regeln. Also von daher ist es nicht so, dass Konflikte per se eskalieren, weil nicht viel Wasser da ist. Die Menschen schaffen es und sie müssen es schaffen, sich über das Wasser zu einigen. Und wenn große Konflikte ausbrechen, stecken da meistens noch ganz andere Dinge dahinter. Da geht es gar nicht nur ums Wasser, sondern als der usbekische Präsident zum Beispiel diese Kriege vorhergesagt hat, da bestanden eben auch grundsätzlich viele Meinungsverschiedenheiten mit Tadschikistan, dem die Drohung galt. Und so ist es in vielen anderen Konfliktfällen auch, bei den Grenzkonflikten zum Beispiel, um Zugang zu Quellen oder sowas, da stecken auch häufig ganz andere Dinge dahinter. Und im Augenblick, das sagte Nafisa ja schon, gibt es einen zunehmenden Wassermangel in Zentralasien plus immer heißere Sommer. Das heißt, eigentlich müsste sich die Situation ja immer mehr aufladen zwischen den Staaten, aber man kann beobachten, dass die Einigungsbereitschaft in Wasserfragen auf staatlicher Ebene tatsächlich zugenommen hat. Und auch das spricht dafür, dass das eben immer nicht nur um Wasser geht, sondern man kann beobachten, dass die zentralasiatischen Staaten grundsätzlich untereinander jetzt sehr viel bessere Beziehungen haben, grundsätzlich in allen politischen Fragen und sich viel stärker als Region begreifen als vorher. Und offensichtlich führt das dazu, dass die Wasserbeziehungen auch besser zu lösen sind. Ob das so bleibt, wage ich nicht vorauszusagen. Aber was mir vor allem wichtig scheint, ist, dass keine nationalistische Aufladung zum Beispiel passiert. Das war vor einigen Jahren in Kirgisistan, dass man den Zugang zum Wasser eines Stausees sozusagen zur nationalen Frage erklärt hat. Solche Dinge sind natürlich super gefährlich. Aber wenn sowas nicht stattfindet, sehe ich im Augenblick gute Chancen, dass die Wasserfrage in Zentralasien nicht eskaliert.
Beate, du hast gerade gezeigt, und das finde ich sehr spannend, wie sich Zentralasien auch über die Wasserfrage zusammenfindet. In meiner letzten Frage würde ich noch mal auf das eigentliche Thema und den eigentlichen Slogan des Weltwassertages in diesem Jahr zurückkommen, nämlich Water and Gender, where water flows, equality grows. Nafisa, du bist viel vor Ort gewesen in dem letzten Jahr und du hast zu diesen Wasserauseinandersetzungen, Wasserverhandlungen geforscht. Du warst involviert, du warst da. Aus deiner Feldforschung gesprochen, was kannst du mit Blick auf die Involvierung von Frauen, aber auch von Männern aufgrund ihres Geschlechts in diese Wasserverhandlungen sagen? Welche Rolle spielt Geschlecht? Wie zeigt sich das?
Ja, ich glaube, also was Geschlechterrollen angeht, sind Männer natürlich vor allem in diesen formalen Entscheidungsstrukturen überrepräsentiert, also im Wassermanagement und vor allem in Wasserbehörden und auch Wasserverbänden. Aber gleichzeitig sieht man jetzt schon in der Praxis, dass Frauen eine sehr wichtige Rolle im Alltag auch haben, also was Wasser angeht, vor allem in der landwirtschaftlichen Arbeit oder auch im Gartenbau oder sogar Organisation von Wasser im Haushalt. Und in den letzten Jahren gibt es auch viele interessante Initiativen da, die versuchen, Frauen stärker in Entscheidungsprozesse einzubinden. Und als ich 2023 da war, hatte ich noch ein paar Treffen mit den Frauen aus Basin Women Forum. Das ist also vor allem fokussiert auf Sirdarya River Basin, also Sirdarya Fluss. Und diese Initiative wurde 2019 gegründet im tadschikischen Teil des Sirdarya Beckens. Und das Ziel ist vor allem, diese Plattform für Frauen aufzustellen, die im Wassersektor arbeiten und mit unterschiedlichen Themen sich befassen, vor allem Water Governance oder auch Klimaanpassung oder regionale Zusammenarbeit. Auch auf der lokalen Ebene gibt es auch viele Veränderungen in der letzten Zeit. Durch Migration natürlich gibt es auch viele weibliche Farmers, also Bauerinnen und auch Mirabs. Mirabs sind also lokale Wasservertreterinnen. Und jetzt gibt es auch viele Frauen, die Mirabs sind, also obwohl es ein sehr männlich geprägtes Beruf ist im Wassermanagement. Und diese Positionen verändern sich natürlich langsam, aber ja, später haben wir natürlich auch versucht, diese Perspektiven auch in unsere lokale partizipatorischen Workshops auch abzuleiten oder einzubeziehen. Und zum Beispiel haben wir in Khatlon zusammen mit Kollegen mehrere Workshops da organisiert in Dushanbe und eins in Khatlon mit Frauen. Und da haben wir bemerkt, dass was lokale Wassernutzung und Wasserpraktiken angeht, haben Frauen viel kritischere Stimmen, aber auch viel detaillierteres Wissen, weil sie eigentlich viel mehr mit Wasser zu tun haben in der Praxis. Ja, wie ich auch gemeint habe, wegen Migration, also vor allem im Süden von Tadschikistan. Und deshalb zeigt sich gerade im Wassersektor deutlich, dass Beteiligung unterschiedlicher Gruppen, unter anderem auch Frauen, das hat eine Rolle nicht nur für die Gleichberechtigung, sondern auch, wie lokales Wissen stärker in Wasserentscheidungen auch einzubringen ist oder eingebracht werden kann.
Okay, vielen Dank. Gut, dann beenden wir dieses Gespräch mit diesem vielleicht auch positiven oder optimistischen Blick, dass Einbindung von Frauen zu Lösungen führen kann, aber auch mit der Perspektive darauf, dass die Wasserproblematik in Zentralasien die Regionen zusammenbringt. Ich freue mich sehr, dass ihr beiden heute hier wart, dass wir da über das Thema sprechen konnten. Ich möchte mich auch noch bei meinen beiden Kolleginnen Stefanie Orfall und Njomsa Krasnici für den Podcast und die Vorbereitung des Podcasts bedanken und freue mich auf die nächste Runde.
Ja, danke schön, Kerstin.
Ja, auch von mir ein Dankeschön.